Nun, wenn die Sänger den Wunsch ausgesprochen haben, nur mit Jesu will ich pilgern wandern. Und so geht es auch uns, Geschwister. Ich glaube, jeder, der hier sich befindet, der ist doch gekommen in das Haus Gottes, um von seinem Herr und Meister etwas zu lernen. Und aber auch das zu beweisen, dass er wirklich in seine Nachfolge getreten ist. Denn wie auch gesagt wurde in dem Lied, er allein gibt Ruhe ins Herz und auch ins Haus, ins Heim, überall. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Das Wort Gottes sagt auf einer Stelle, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Also das größte Vorrecht, was ein Mensch auf dieser Erde bekommen und haben kann, das ist Christus in seinem Herzen zu haben. Wissen, dass er einen Erlöser hat, der sich für ihn bekümmert, der ihn erkauft hat mit seinem teuren Blut. Und so, Geschwister, möchte ich heute, wenn wir in Jesu Nachfolge getreten sind, dann möchten wir uns auch bemühen, seine Gebote, seine Rechte, was er von uns als seinen Kindern erwartet, auch erfüllen. Und es wurde schon betont, den nächsten Sonntag haben wir ein Fest, nämlich die Taufe. Ich glaube, jedes ist darauf bedacht und bittet auch den Herrn, dass der Herr mich diesen Tag segnen. Und weil es ein Thema ist, wo man nicht in ein paar Minuten oder in einer Stunde vielleicht erschöpfen kann, da dachte ich, heute möchte ich einen ganzen kurzen Überblick über die Taufe, über das, was der Herr, was es bedeutet, machen. Und so möchte ich zu dem Wort, was noch gelesen wurde, möchte ich noch ein Wort dazu lesen. Und welches wir finden in Markus. Markus Kapitel 16. Also den 15. und 16. Vers. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Also hier sagt der Heiland, wer da glaubet und getauft wird. Die Reihenfolge, bitte möchten wir sie beachten. Nicht vielleicht, wer getauft wird und dann glaubt, sondern diese Reihenfolge, das ist so betont, wer da glaubt und getauft wird. Wir werden später nochmal darauf hinweisen. Und so möchte ich heute mit der Hilfe des Herrn ganz kurz einen Überblick über die Taufe machen. Eigentlich ist es so, dass der Herr, unser Herr und Heiland, er hat seinen Kindern Gebote gegeben und er erwartet auch, dass diese Gebote erfüllt werden. Also wir möchten ganz kurz betrachten, erstens, warum Taufe notwendig ist. Erster Punkt. Zweitens, wer ist berechtigt, getauft zu werden? Und welche Bedingungen gehören dazu? Dritter Punkt, was bedeutet die Taufe und warum wird sie biblische Taufe genannt? Wir hören oft den Ausspruch, wenn jemand auch bei der Beerdigung immer wieder heißt dann, und er ließ sich oder sie ließ sich biblisch taufen. Warum nicht einfach Taufe, warum biblisch getauft? Der nächste Punkt, wie wird die Taufe durchgeführt? Und dann der letzte, der fünfte Punkt, was bewirkt die Taufe? Also wie gesagt, kurz streifend möchte ich diese Frage so rübergehen. Wir wissen, Geschwister, dass die Gemeinde Gottes ist das Haus Gottes oder auch der Leib Christi. Und wie jedes Haus einen Baumeister hat, so hat auch die Gemeinde ihren Baumeister. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Und das tut er auch. Auf einer anderen Stelle heißt, wir sind der Leib Christi und Jesus Christus ist das Haupt des Leibes. Wenn wir lesen zum Beispiel Epheser 2, Vers 19, 21. Epheser Kapitel 2, Vers 19 und 21. Hier sagt der Apostel Paulus so, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Wir sehen, also hier wird der Apostel darauf hinweisen, dass Jesus Christus ist der Grund. Christus hat auch von sich gesagt, er ist auch der Weg, er ist die Tür zur Gemeinde. Und so sehen wir, er ist auch der Eckstein, wie es auch hier betont wurde. Und so ist er der Baumeister. Wie gesagt, ganz kurz erwähne ich dieses, um uns dann weiterzuführen. Also wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir sein Bau sind oder sein Leib sind, dann ist es auch in Wirklichkeit notwendig, dass wir uns diesem weisen Baumeister, der zwar sein Leben für uns gelassen hat, dass wir uns ihm in allen Fragen unterstellen. Alles, was er von uns erwartet, dass wir dieses auch willig sind zu erfüllen. Noch eine Bibelstelle, das ist Matthäus 16, Markus 16. Nein, Matthäus 16, Vers 18. Also hier, Matthäus 16, Vers 18. Hier ist nämlich die Begebenheit, wo der Heiland seine Jünger fragte, was sagen die Leute über Christus, wer nämlich Christus ist? Und dann, nachdem die Jünger verschiedene Antwort gegeben haben, dass manche sagen, du bist Elia, der zukünftig werden soll, der andere ein Prophet, von den alten Propheten ist jemand auferstanden und so weiter. Dann fragte er aber seine Jünger und sprach, was sagt ihr über Christus? Er wollte nämlich die Gedanken der wissen, die am nächsten an ihm sind, auf die er später sich verlassen kann und von denen er wusste, die werden das Werk, was er angefangen hat, die werden dieses Werk weitertreiben. Sie hatten auch die Aufgabe, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Und nachdem er diese Frage gestellt hatte, in Vers 18, hier sagt er dann so, 17 noch dazu, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus nämlich hatte gesagt, er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt er im 18. Vers, und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wenn Jesus in Petrus hat offenbart und hat gesagt, also dass das, was er jetzt eigentlich ausgesprochen hat, das hat er nicht von sich gesagt, sondern sein Vater hat es ihm offenbart. Und Petrus hat nämlich darauf hingewiesen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und diesen Gedanken hatte der Heiland erfasst und hat gesagt, das hat dir Gott offenbart. Und er wollte so sagen, ich sage es jetzt mit meinen Worten, er wollte die Jünger aufmerksam machen, auf diesen Felsen, der von Gott erwählt wurde, Jesus Christus, er selbst, auf den wird er seine Gemeinde bauen, aber mit Hilfe der Apostel. Und so sehen wir, dass Jesus Christus der Baumeister ist und er ist auch der Eckstein und er ist auch der Fels, auf welchen die Gemeinde baut ist. Nun sehen wir jetzt, Geschwister, wenn es wirklich sich so verhält, dass er der Baumeister ist und dass er der Leib Christi ist. Wir wissen, ich werde die Bibelstelle nicht alle anführen, aber wir wissen, auf vielen Stellen heißt der Leib Christi und wo Jesus Christus das Haupt des Leibes ist. Diese beiden Bibelstellen Also die bezeugen, dass Christus ist das Haupt des Leibes und dass er ist der Baumeister und unser Erlöser. Aber wenn er wirklich das ist, dass er der Baumeister ist, dann ist doch unser Herr und Heiland auch berechtigt, seinem Volk eine Anweisung zu geben. Zum Beispiel jede Maschine oder jedes Bauwerk, welches gebaut wird, das hat eine Bedienungsanleitung oder eine Anleitung, wie es gehandhabt werden soll, wie man es gebrauchen soll. Und wenn das schon im Weltlichen, im Irdischen so wichtig ist, wie viel mehr in dem Bau, wo Jesus seine Gemeinde gebaut hat, ist es nicht notwendig, dass er auch seinen Kindern, diesem Bau, eine Bedienungsanleitung gibt. Und diese können wir sagen, das ist das Evangelium. Das ist das, das Wort Gottes, wo der Herr hat seinen Willen uns offenbart. Und wir wissen, die ernste Mahnung, das Wort Gottes sagt uns so, wer etwas dazufügt, dem wird Gott von seinen Tagen dazufügen. Wer etwas abtut, dem wird Gott abtun von dem Holz des Lebens. Also ist er berechtigt, er allein, zum diese Anweisung oder diese, jetzt so bildlich gesprochen, die Anleitung uns zu geben. Und er erwartet auch von seinen Kindern, dass wir das befolgen sollen. Und wenn es wirklich so ist, Geschwister, dann wissen wir, also seine Erwartung oder seine Anweisungen. Zuallererst, um ein Glied der Gemeinde Gottes zu werden, da wissen wir, dass das Wort Gottes uns sagt, da muss ein Mensch von Neuem geboren werden. Es folgt zuvor die Buße. Was heißt Buße? Buße heißt das, dass der Mensch innerlich beunruhigt wird. Er sieht seinen Zustand, der Geist Gottes arbeitet an ihm und er erkennt, dass er ohne Gott ein verlorener Mensch ist. Wie auch der Apostel Paulus in Ephesern schreibt, zu jener Zeit wart ihr ohne Gott in der Welt. Das heißt, in dem Zustand, wo sie noch nicht erlöst waren. Und jetzt kommt der Mensch durch das, vielleicht durch das Lesen des Wortes Gottes, vielleicht eine Versammlung besuchen. Kurzum, der Geist Gottes macht ihm klar, durch das Gehörte, Gelesene, dass er eigentlich in solch einem Zustand das ewige Leben nicht ererben kann. Und wir wissen die Anweisungen, auch der Heiland hat gesagt, wenn wir lesen in Johannes, zum Beispiel in, möchte ich diese Bibelstelle zuerst in Matthäus 3, Matthäus Kapitel 3, Vers 1. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wiese des jüdischen Landes und sprach, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wir wissen, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße. Warum? Jeder, der kam, der hat ein Bekenntnis abgelegt, dass er nun sein Leben eingesehen hat. Wir sehen das weiters, wo etliche fragten, was sollen wir tun? Und dann hat er ihnen geantwortet. Zum Beispiel die Kriegsknechte, sie sprachen, was sollen wir aber tun? Dann hat er gesagt, tut niemand Gewalt an. Lasst euch genügen an eurem Sold. Und so jeder, der da kam, ihnen hat er gesagt, was sie tun sollen. Und die Menschen, die überzeugt waren, weil er gepredigt hat, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, um in dieses Himmelreich hineinzukommen, da haben die Menschen sich gesehen und sie ließen sich taufen, vorbereiten, zum in dieses Himmelreich einkommen. Und aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kamen und der hat gesagt, wer hat denn euch geheißen, dass ihr dem künftigen Zorn Gottes entgeht? Denket nur nicht, wir haben Abraham zum Vater. Er hat gesagt, also tut rechtschaffene Frucht der Buße. Ohne dieses ist es unmöglich, getauft zu werden. Und so hat er auch darauf hingewiesen. Wir lesen in Vers 5, Vers 1, 2, Kapitel 4, Vers 17. Kapitel 4. Von der Zeit an fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also das, was Johannes angefangen hat und Jesus, wo er jetzt sein Lehramt antrat, da hat er auch dasselbe gepredigt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Weiter lesen wir in Johannes Kapitel 3, ein sehr bekanntes Kapitel, wo alle wissen. Und dort, wo Nikodemus zum Heiland kam, und dann hat der Heiland zu ihm gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren wird, kann er nicht ins Himmelreich kommen. So sehen wir, auch der Heiland hat darauf hingewiesen, dass der Mensch muss von Neuem geboren werden. Nikodemus konnte es nicht verstehen. Aber der Heiland hat dann hinzugefügt und hat ihm gesagt, wie es geschieht. Es ist nicht eine Geburt, dass er wieder in seiner Mutter Leib gehe und von Neuem geboren werde, sondern es geschieht durch den Geist Gottes. Ja? Also hat er gesagt, durch das Wort, durch den Geist. Wer, der sagt dann und hat es auch erklärt. Es ist unbegreiflich, der Wind bläst, er weht und bläst, aber du weißt nicht, woher er kommt und du weißt auch nicht, wohin er geht. So ist auch der Geist Gottes. Es ist nicht eine sichtbare Geburt so, wie man sie sieht, die wo leiblich geschieht. Aber ein jedes Kind Gottes, das neugeboren ist, das wird man doch sehen in seinem ferneren Leben. Die Früchte, die müssen da sein und die werden auch da sein. Bei einem Kind Gottes, das wirklich von Neuem geboren ist, wiedergeboren ist, das wird auch die Früchte des Geistes zeigen. Und an dem wird man genauso sehen, wenn ein Kind auf die Welt gekommen ist, es ist da, man kann es nicht leugnen. So wird auch das sein, wenn jemand von Neuem geboren ist, wirklich von ganzem Herzen, er ist neu geboren, das Alte ist vergangen, wie das Wort Gottes sagt, dann werden auch die Früchte da sein und vor aller Welt wird ein Kind Gottes doch sichtbar dastehen. Nicht in dem, aber die Werke, die werden da sein und so wird es klar sein. Wenn der Heiland hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, zu welchem Zweck? Dass ihr Früchte bringt, hat er gesagt. Und dann, also die erste Bedingung, um ein Kind Gottes zu werden, um in den Leib Christi eingeleibt zu werden, das ist die Wiedergeburt, das ist die Bekehrung. Das macht uns zu einem Kind Gottes. Aber der Heiland hat weiters gedacht. Er hat auch gesagt, ich habe euch erwählt, also er hat uns in seinen Leib, in die Gemeinde einverleibt, dass wir sollten Frucht bringen. Aber er wusste auch, Geschwister, dass diese Frucht zu schaffen, die Frucht zu bringen, das wird nicht so leicht sein. Aber er hat weiter gesorgt. Zum Beispiel in Johannes 15 sagt er so, dort hat er so gesagt, eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Also der Vater, sein Vater, wird eine jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Aber eine jede Rebe, die Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Das war ein Hinweis, wo der Heiland hat auf das zweite Gnadenwerk hingewiesen, ein Hinweis auf die Heiligung. Denn er hat so gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Oder er ist der Leib Christi, die Gemeinde ist der Leib Christi, wir aber sind Glieder dieses Leibes. Wenn man so sagen möchte, bildlich gesprochen. Und so hat er jetzt auch gesorgt, wenn er erwartet, dass seine Kinder sollen Frucht bringen, dann hat er auch den Weg gezeigt, wie es leichter wird sein und wie es für uns, also in der Zukunft, in unserem Leben, wird er leichter sein. Nämlich, wenn der Geist Gottes uns begleitet, auf Schritt und Tritt, wenn wir uns von ihm leiden lassen, dann sind wir auch imstande, diese Frucht zu bringen. Und zum Zweck ist, dass der Vater geehrt wird. Und darum hat er das gesagt. Es gibt zahlreiche Bibelstellen in der Bibel, wo darauf hinweisen, dass es der Wille Gottes ist, die Heiligung, die zweite Reinigung. Zum Beispiel der Apostel sagt auch so, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, auf das ihr meidet die Hurerei. Weiter sagt der Hebräerbriefschreiber, es ist noch eine Ruhe vorhanden im vierten Kapitel. Und lasst uns Fleiß tun, dass wir diese Ruhe nicht versäumen. Das ist die Seelenruhe, Geschwister, die ein jedes, zu dieser Ruhe kann jedes Kind Gottes kommen auf dieser Erde. Und das ist der Wille Gottes. Und dann sagt er im 6. Kapitel, lasst uns die Lehre von Anfang christlichen Glaubens jetzt lassen, zur Vollkommenheit fahren. Wie es dort weiter steht, nicht abermal grundlegend von Buß der toten Werke und so weiter. Als Bibelleser ist es uns bekannt. Aber diese Vollkommenheit, das meint auch wieder. Und so gibt es zahlreiche. Nun haben wir gesehen, das ist die Grundlage, also die Bekehrung, dass man ein Kind Gottes wird. Die Heiligung, dass man wächst, dass man standhält, dass man Frucht bringt, dass der Name Gottes dadurch geehrt wird. Aber er geht weiter. Jetzt kommen wir eigentlich an das Thema, was wir auch so kurz streifen möchten, nämlich an die Taufe. Wir wissen, Geschwister, es gibt Verordnungen, die unser Herr und Heiland auch eingeführt hat. Er hat sie selber erfüllt und er hat sie eingeführt und er erwartet, und zwar mit Recht, dass seine Kinder diese Verordnungen auch halten sollten. Und von diesen Verordnungen, das erste ist die Taufe. Und wir wissen, Geschwister, in Markus 16, Vers 16 sagt der Heiland, geht hin, predige das Evangelium aller Kreatur oder allen Menschen, jetzt mit unseren Worten gesagt, weil nicht jede Kreatur, was Gott erschaffen hat, ist imstande. Es gibt, er meint hier uns Menschen. Und dann sagt er, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also es ist ein eindeutiger Befehl vom Heiland, dass wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also sehen wir, das ist ein Gebot von unserem Herr und Heiland erlassen, sodass wir in unserem Leben kein Kind Gottes, kein wiedergeborenes Kind Gottes, kann über diese Frage leichtgültig, leichtfertig oder so gedankenlos darüber hinweggehen und denken sich mit dem Begnügen, ich habe die zwei Gnadenwerke erfüllt. Ich bin nun ein Kind Gottes. Ja, das ist wahr. Und wir werden gerettet sein. Aber es gibt Gerechtigkeiten. Wo der Heiland zum Johannes kam, Johannes taufte am Jordan, da kam der Heiland und wollte sich taufen lassen. Und was sagte Johannes? Ich bedarf wohl, dass ich von dir getauft werde, du aber kommst zu mir. Und Jesus erwiderte und sprach, lass es jetzt also sein, hat er gesagt. Ich sage es mit meinen Worten, ja? Also jetzt soll er so, denn alle Gerechtigkeiten müssen erfüllt werden. Er als der Sohn Gottes, er als der Erlöser, er kam auf diese Welt, aber er hat sich taufen lassen. Er hat ein Beispiel gegeben. Und dass jedes Kind Gottes, wenn es heißt, dass die Gesinnung Christi soll in uns sein, wenn es heißt, dass wir seine Nachfolger sind, dann meint es in allen Dingen. Was die Bibel sagt, Geschwister, wir müssen manche Dinge buchstäblich nehmen. Und in dieser Hinsicht ist es gut, wenn wir buchstäblich alledem nachfolgen oder alles das erfüllen, was unser Herr und Meister selbst getan hat und es auch erwartet, zwar geboten hat und auch erwartet, dass wir es erfüllen sollen. Weiter sagt er, das Zweite, das ist das Abendmahl. Wir wissen 1. Korinther 11, der Apostel Paulus, er hat auch dort so und sagte, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Geschwister um der Zeit willen, ich glaube, das sind lauter bekannte Bibelstelle. Wer es nachlesen will, Kapitel 1. Korinther 11, Vers 23 bis 25, und deshalb sage ich es mit meinen Worten. Und da nahm er, also wo er Abschied nahm, da hat er das Abendmahl eingeführt. Und hat das selbst als Vorbild mit den Jüngern gehalten und hat auch so erwartet und hat gesagt, das sollt ihr auch tun. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Wein trinkt, sollt ihr den Tod des Herrn verkündigen. Oder eine andere verkündigt ihr den Tod des Herrn. Das ist schon diese Tatsache, das erinnert unwillkürlich und wir denken an die Leiden, welche unser Herr und Heiland durchgemacht hat, um unser Willen, um uns zu erkaufen, um uns zu erlösen. Das ist jetzt, was anbelangt das Abendmahl und Fußwaschung. Johannes 13, Kapitel 13. Und dort steht auch so, nachdem, ja, ich sage es wieder mit meinen Worten, man kann es nachlesen, zum Beispiel im Vers 14 sagt er so, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben. Also es ist in Wirklichkeit wichtig, die Verordnungen, was Jesus Christus eingeführt hat, dass wir sie nicht etwas schmäler machen, dass wir sie nicht verkleinern, dass wir nicht so gedankenlos darüber hinweggehen und denken, naja, mit den Jüngern hat er es gehalten. Heute wird manches belehrt, vieles wird über dieses Thema gesprochen. Aber Geschwister, wer nicht willig ist, sich beugen, wer nicht willig ist, in die Fußstapfen Jesu zu treten und wirklich das, was hier steht, auch buchstäblich zu erfüllen, der kann wissen, wie er auch sich bemüht, aber sein Leben wird den Segen nicht so haben, wie er es haben will. Wir haben gehört, die Vater segne uns, haben die Jünger gesungen. Ja? Also wenn wir diesen Segen vom Vater erwarten, dann müssen wir auch das tun, was er von uns erwartet. Und der Segen Gottes wird uns begleiten. Deshalb ist es eine wichtige Frage. Nun zu den Fragen jetzt, ganz kurz streifend. Erste Frage, warum ist denn Taufe notwendig? Zum Ersten, wie wir schon gesagt haben, also weil Jesus Christus als Gründer der Gemeinde, als Haupt seiner Gemeinde, sie selbst eingeführt hat und erwartet, dass wir sie erfüllen sollen. In Matthäus 3, 15 haben wir gelesen, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt also sein, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und wenn der Heiland hat es so gesehen, wie viel mehr sollen wir es so gesehen? Wir kommen später darauf, was die Taufe mitbringt. Aber jetzt einmal das, warum es notwendig ist. Also Gott erwartet von uns, alle Gerechtigkeiten zu erfüllen. Alles, was er uns befohlen hat und was er in seinen sogenannten Vorschriften um diesen Bau, um ein Glied dieses Leibes zu sein, und das gehört zu diesen Vorschriften auch dazu, um das zu befolgen. Und da müssen wir diese Dinge befolgen und auch tun. Dann werden wir glücklich sein und der Segen Gottes wird uns auch begleiten auf unserem Weg. Dann kommt der nächste Punkt, was wir bereits gesagt haben. Wer ist berechtigt, getauft zu werden? Und welche Bedingungen sind notwendig? Nun, berechtigt, getauft zu werden, wir haben schon es gesagt. Der Heiland hat gesagt, in seinem Befehl ist eindeutig befohlen, wer da glaubt und getauft wird. Jedes Kind Gottes, jede wiedergeborene Seele und die in Wirklichkeit zu Christus gekommen ist, die Erlösung empfangen hat und auch der Schriftgemäß ihm nachfolgt, die ist berechtigt, getauft zu werden. Es ist nicht so, Geschwister, dass es gibt verschiedene Theorien über Taufe. Und wir wissen, später, wenn wir sagen, in was unterscheidet sich die Taufe, werde ich kurz dann etliches sagen über dieses. Aber berechtigt ist jedes Kind Gottes, das wiedergeboren ist, wie wir schon bereits gesagt haben, das willig ist, im Heiland nachzufolgen. Noch ein Kind Gottes, das willig ist, in Wirklichkeit ganz entschieden ist, sein Leben, was es noch im Fleische lebt, wie auch der Apostel sagt, dass dieses Leben sollte Gott geweiht sein. das will ich ist, von der Welt sich ganz absagen und nur, wenn ich getreten bin, in die Fußstapfen unseres Herrn und Heilandes, dass ich in diesen Fußstapfen auch weiterwandle. Wenn dieses mein fester Entschluss ist, dann bin ich bereit, mich taufen zu lassen. Denn was die Taufe bedeutet, was sie sagt, an diesen Punkt kommen wir auch noch. Also wir haben gesagt, das erste ist Erlösung, das zweite ist die Frucht des Geistes muss sein und das dritte die feste Entschlossenheit der Welt, mit der Welt auf immer zu brechen, wie ich erwähnt habe. Der nächste Punkt, an den wir kommen, der dritte, das ist, was bedeutet die Taufe und warum wird sie biblische Taufe genannt? Nun, ich lese eine Bibelstelle, die finden wir in 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 21. Und hier sagt hier sagt der Apostel so, welches nun auch uns selig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist, nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Also die Taufe bedeutet nicht, Geschwister, wie der hier sagt, Abtun, Unflat am Fleisch oder jetzt geistlich, nicht das, dass wir durch die Taufe gerettet werden, dass viele, viele, also diese Bibelstelle nehmen und sagen, durch die Taufe werden wir einverleibt in den Leib Christi. Man verwechselt die Wiedergeburt mit der Taufe. Man nimmt die Taufe an, dann ist man ein Glied der Gemeinde, dann hat man alle Vorrechte. Und so ist auch die Taufe, also in dem Sinn, dass das ist unser Siegel, aber nicht das. Die Taufe bedeutet das, wie wir auch in dem Lied gesungen haben, also wie der Heiland, er wurde ans Kreuz geschlagen. Er war tot, man hat ihn begraben. Und wie die Schrift uns berichtet, lag er in der Erde 3 Tage, 3 Nächte. Und dann ist er auferstanden. Nun, der Apostel Paulus sagt, hinfort kennen wir niemand mehr nach dem Fleisch, auch Christus nicht. Wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch. Kein Mensch kann nur jetzt Christus als wie er im Fleisch. Man hat ihn zuvor als Josefs Sohn erkannt, als einen Zimmermann. Man wollte ihn nicht akzeptieren, man hat ihn ignoriert. Aber nachdem, wo er auferstanden ist, ist Christus nicht mehr den Menschen zu erscheinen. Und die Gemeinde, die jetzt seine Nachfolger waren, die haben erkannt die Herrlichkeit und die haben erkannt, was Christus für sie getan hat, was die Welt nicht erkennen konnte. Der Heiland hat gesagt, ihr werdet eine kleine Zeit traurig sein, ja? Aber ihr werdet euch freuen. Denn die Jünger hatten die Hoffnung, obwohl sie es auch nicht verstanden, aber sie hatten die Hoffnung, dass Christus wird sich ihnen zeigen. Und er hat sich gezeigt ihnen. Und wenn wir ihn heute nicht leibhaftig als eine Person vor uns haben, dann doch durch den Geist. Er hat gesagt, ich will euch nicht weisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch und ich werde bei euch alle Tage sein bis an der Weltende. Somit hat Christus seine Verheißung hat er erfüllt, auch an uns, aber wir kennen ihn nicht mehr, wie er war im Fleisch und Blut, sondern wir kennen ihn als der Geber aller Gaben und kennen den, der sein Leben gelassen hat, der die Welt unendlich geliebt hat und hat sich selbst als Opfer und Gabe dahingegeben, um sich eine Gemeinde zu erkaufen, zu erwerben, wie der Apostel sagt, die ohne Fleck, ohne Runzel, ohne Tadel ist. Und so sehen wir, also bedeutet das, wie er tot war, auferstanden ist, in einem verklärten Leib, nicht mehr sichtbar für die Welt. Genau so auch in der Taufe tun wir das beweisen, dass wir gewaschen, rein gewaschen sind durch das Blut Jesu Christi. Nun sind wir eine neue Kreatur geworden. Und in der Taufe, in dem Untertauchen, da beweisen wir jetzt hinunter, ganz, dass das Wasser uns ganz deckt. Und dann kommt man raus. Also das ist sinnbildlich. Du das, das Vorbild, also dass wir für diese Welt tot sind und nun das Leben, was noch geblieben ist in unserem Leben, dass wir das Gott wollen, dass wir nur für Christus leben, für unseren Erlöser und Erretter. Aber nicht, dass die Taufe uns die Sünde wegnimmt. Niemand soll denken, wenn er keine Gelegenheit gehabt hat, getauft zu werden. Er wusste den Willen Gottes, aber er hatte keine Gelegenheit gehabt, dass er verloren geht. Er wird nicht verloren gehen. Aber Geschwister, eine Verantwortung ist es für uns doch, wenn wir Wissen, Möglichkeit haben und ignorieren den Befehl Gottes zu gehorchen, dann werden wir eine gewisse Verantwortung tragen. Wiefern, über das will ich schweigen, aber wir wissen, Gott will, dass seine Kinder sollen seinen Willen erfüllen. Somit ist die Taufe etwas, was wir beweisen, dass wir tot der Welt und ihren Sünden. Tot der Sünde, ja. Also, und nun sind wir auferstanden in einem neuen Wesen. Das bezeugen wir, ein Zeugnis, dass wir für die Welt tot sind. Dass wir zuerst gereinigt, gewaschen sind durch das Blut und jetzt bezeugen wir das äußerlich. Das ist jetzt diese Frage, ja, was sie bedeutet. Wir haben gelesen in Petrus diese Bibelstelle. Es gibt noch viele andere Bibelstelle. Eine möchte ich noch lesen, wie wir in der Vorlesung gelesen haben, in Römer 6. Römer Kapitel 6. Vers 3 und 4. Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und den 11. Vers, dann sagt er so, also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. Sodass jeder Täufling soll das wissen, dass was das Wort Gottes fordert von mir und von einem jeden und auch von dem Täufling, der sich taufen lässt, dass er tot für diese Welt ist. Und dass wir hinfort das Leben, was noch ist. Er sagt so, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. Können wir das tun? Und deshalb, Geschwister, ist es immer notwendig, ehe wir etwas erfüllen, was Wort Gottes von uns erwartet, da sollten wir die Kosten überlegen, wie der Heiland gesagt hat. Und hat gesagt, wer einen Turm bauen will, der soll vor die Kosten überschlagen. Ob er die Möglichkeit hat, das zu tun oder nicht. Aber eins möchte ich sagen, Geschwister, alles, was Gott von uns erwartet und was er uns sagt zu tun, da hat er auch reichlich Vorkehrungen getroffen, dass wir dieses auch tun und halten können. Denn nicht wir sind's, die da streiten und kämpfen. Wir geben unseren Willen, legen wir in den Willen Gottes. Und der Herr ist, wie der Apostel Paulus gesagt hat, der in ihm wohnt und der auch alles das vollbringt, was er geleistet hat. So auch bei uns. Also Hoffnung und also mit Freudigkeit möchte ich jedem Täufling zurufen, der Herr wird Gnade geben, er hat Kraft genug, er hat Gnade genug, dass wir auch das, was wir versprechen, halten können. Nächster Punkt. Wie wird die Taufe durchgeführt? Wir lesen eine Bibelstelle in Kolosser 2, Vers 12. Und hier sagt er so, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch seid, auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Hier wird das Wort gebraucht, indem ihr mit ihm begraben seid, ja, durch die Taufe. Und wir haben schon erwähnt, wie Christus in der Erde war. Er war im Grab, aber ist dann auferstanden. Also ist auch die Taufe, Geschwister, die wird so durchgeführt, dass der Täufling unbedingt, es kann nicht ein Besprengeln sein, sondern es muss in Wirklichkeit ein Wasser sein, wo der Täufling untergetaucht wird, dass er ganz, man jetzt bildlich gesprochen, dass er einmal ganz untergetaucht ist und wir werden es so nennen, also jetzt ist er tot. Und dann, wenn er wieder herauskommt vom Wasser, jetzt ist er auferstanden, so wie Christus tot war, ist auferstanden und das tut auch sinnbildlich, sodass es unbedingt notwendig ist, untertauchen. Christus hat deutlich befohlen, wie die Taufe soll durchgeführt werden. Und er hat so gesagt und hat gesagt, geht hin und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wieder dieser, also sogenannte, also wenn Christus so, das so geboten hat, dann erwartet er auch, dass wir das auch so halten sollen. Ich habe schon Verschiedenes gelesen von der Taufe. Manche Taufen führen die Taufe so durch, die den zwar auch untertauchen, aber dreimal. Die erklären so, einmal im Namen des Vaters und dann das zweite Mal wieder untertauchen im Namen des Sohnes und dann das dritte Mal im Namen des Heiligen Geistes. Aber wir lesen nirgends im Wort Gottes, dass so etwas geschrieben ist. Wir lesen, geht hin und taufet sie. Und wir lesen, dass Johannes hat auch so getauft. Der Heiland wurde auch. Dort steht es nirgends, dass er dreimal ist untertaucht worden. Sondern diese Taufformel, die steht so und so ist auch recht. Manche lehren und sagen, es ist nicht die richtige. Man sollte nicht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen, sondern nur im Namen Jesu. Und da nehmen sie Bezug auf das, was auch die Apostel geschrieben haben, was sind der Apostel, getauft sie auf den Namen Jesu. Auf wen seid ihr denn getauft, hat der Apostel Paulus gefragt. Ja? Und so sehen wir, also die nehmen wieder jetzt das und sie verkleinern es, sie verschmälen es. Sie sagen nur auf den Namen Jesu, auf den Vater, auf den Namen des Vaters oder des Heiligen Geistes ist nicht notwendig, aber auch untertauchen. Die andere aber wieder belehren, es ist nicht notwendig untertaucht, besprengeln. Also etwas, paar Tropfen auf das Haupt und dann wird schon sein. Das ist sinnbildlich, der Heiland versteht es auch so. Aber eins, was mehr verbreitet ist, das ist die sogenannte Kindertaufe, die schon von, gleich von der Morgenzeit schon herkommt. Und dieses, wenn wir mit der Bibel diese Kindertaufe vergleichen, sie berufen sich auf den Vers, wo der Heiland gesagt hat, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, solchen ist das Himmelreich. Aber dort steht es nicht von einer Taufe, dort steht es von einem gewissen Segen, was die Mütter, also für ihre Kinder bedacht werden, dass der Heiland sie segnen soll. Aber das wird auch genommen und die Kindertaufe, wenn der Heiland gesagt hat, wer da glaubt und getauft wird, so wissen wir, ein Kind von etwa 8 Tage oder wie alt es auch sein mag, vielleicht bis ein Jahr, manche taufen es auch später und wie es auch sein mag, aber dieses Kind ist nicht imstande zu glauben. Und deshalb ist es notwendig, wer glaubt an Jesus Christus, wer überzeugt ist, dass seine Sünden vergeben sind, der nur kann bezeugen, mit ein Zeugnis ablegen, dass er nur der Welt tot ist und dass er für Christus lebt. Und so ist es notwendig. Also bei uns ist hier ein Becken, wo die Möglichkeit ist, wo der Täufling kann ganz untergetaucht werden. Und dabei wird dieses formell gesagt, ja, diese Taufformel im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das reicht. Wenn wir das erfüllen, was die Bibel sagt, dann ist es genug. Nur Beispiel, zum Beispiel, wie getauft wurde. Wir wissen, der Kämmerer, er hat gesagt, hier ist Wasser, was ändert, dass ich mich taufen lasse? Und dann hat er Philippus die Frage gestellt, glaubst du? Also der Glaube muss vorangehen, dann ist es möglich. Und er hat dann gesagt, ja, dass er glaubt. Und zweitens, es war ein Fluss, es war ein Wasser, die Taufe wurde so durchgeführt. Der Herr Jesus selbst, Johannes taufte im Jordan, und so sehen wir viele Beispiele, also dass es muss unbedingt so durchgeführt werden. Und die letzte Frage, was bewirkt die Taufe? Nun, Geschwister, wer willig ist, den Geboten Gottes gehorsam zu leisten, in die Fußstapfen Jesu zu treten und ihm nachfolgen und das auch beweist in der Taufe, dass er nur der Welt tot ist, für Christus auferstanden ist und sein Leben jetzt im Heiland weiht und auch die entsprechende Früchte bringt, die Früchte des Geistes, dann wird diese Taufe, das wird ihm eine Glückseligkeit schenken. Das wird ihm eine Freudigkeit geben. Nicht, dass er jetzt fehlt. Es ist ein Gnadenwerk an ihm geschehen. Er ist etwas sauberer, reiner geworden. Nein, nicht das, sondern diese Freudigkeit. Also, dass er dem Befehl Gottes, dem Willen Gottes, gehorsam geleistet hat, war willig, das zu erfüllen. Warum? Gleichzeitig bringt die Taufe die tut auch jedem Menschen eine gewisse Verantwortung geben. Wer sich taufen lässt, der nimmt eine gewisse Verantwortung auf sich, die er sich recht überlegen soll, ob er willig ist, sein ganzes Leben diesen Bund, wie das Wort Gottes sagt, ein Bund eines reinen Gewissens mit Gott. Wenn unser Gewissen rein ist, dann schließen wir diesen Bund. Wir werden diesen Reinheit des Gewissens unser Leben lang bewahren. Versteht mich recht, das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen. Wir sind Menschen, wir sind hinfällig, wir kommen manchmal zu kurz. Aber sogar der Apostel Johannes hat gesagt, und ob jemand sündigt, kann auch sein, dass ich oder einer von uns vielleicht eine Sünde tut. Aber da ist Jesus Christus, wir haben einen Fürsprecher, der unser Herz kennt und der weiß, dass unser Herz gleich bereit ist, der Seelenfeind, der es gebraucht, zum uns verdammen, dass wir sollten nicht mehr aufstehen. Er will unsere Seelen ins Verderben bringen. Aber wir haben Jesus Christus, der größer ist in unser Herz, der weiß, welch ein Gemächte wir sind und der willig ist, uns immer wieder entgegenzukommen, der uns aushilft, wenn wir auch niedergeschlagen werden. Aber er hilft uns wieder auf, er richtet uns auf. Und deshalb, jeder möchte ich Mut zusprechen, wer sich taufen lässt, seid getrost. Die Gnade Gottes reicht, die Kraft Gottes reicht, um uns in diesem Zustand zu erhalten. Und das wünsche ich einem jeden. Wer es tut, der möchte es mit Freudigkeit tun. Und er wird erfahren, die Glückseligkeit, die Freudigkeit, was Jesus schenken wird, allen denen, die willig sind, in seine Fußstapfen zu treten und dem Wort Gottes fähigen Gehorsam zu leisten. Amen.